Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist gleich in mehreren Marktsegmenten erfolgreich unterwegs im Lebensmitteleinzelhandel. Er ist auch Produzent und darüber hinaus ist er einer der erfolgreichsten Franchisegeber in Deutschland. Heute das Thema bei Chefsache.
1994 gegründet, hat sich vom Fass mit dem Motto Sehen, Probieren, Genießen zu einer internationalen Genussmarke entwickelt. Heute ist das Unternehmen in über 20 Ländern aktiv. Vom Fass steht für Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit und gilt als eines der erfolgreichsten Franchise-Konzepte in Europa.
Und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer von Vom Fass. Herzlich willkommen, Thomas Kiedern. Schön, dass du da bist.
Danke. Traum wird wahr.
Lieber Thomas, du bist ja bekannt für deinen Sarkasmus und kannst den auch voll auspacken in dieser Sendung. Ich hatte in der Anmoderation gesagt, du bist erfolgreich gleich in mehreren Marktsegmenten unterwegs. In diesen Zeiten wird Erfolg gesucht, tatsächlich auch in den Unternehmen. Hand aufs Herz, wie läuft's bei euch?
Ja, ich wollte gerade sagen, Erfolg müssen wir jetzt erstmal definieren. Ich glaube, für das, wie der Markt sich gerade darstellt, sind wir noch erfolgreich. Wir liegen über den Marktwert, wenn es in den einzelnen Parametern geht. Und da kommen wir gleich drauf. Aber wie du sagst, wir haben einfach mehrere Marktsegmente, die wir bespielen. Wir haben zum einen mal natürlich den Einzelhandel. Wir haben jetzt auch noch den Feinkost-Einzelhandel, also im Premium-Bereich, wo wir merken, die Leute, die sparen einfach momentan. Wir haben so ein bisschen eine Konsumzurückhaltung bei den Menschen, die wir
sehen.
Das
ist spannend, muss ich nachfragen. Das heißt, die Leute, die halten Geld zurück, um sich dann was Gescheites, wie man im Schwabeländle sagt, leisten zu können. Ist das so?
Ja, ich glaube eher anders. Es ist eher momentan, wir legen das Geld zur Seite, wenn die Zeiten noch schlechter werden. Okay. Ja, also es ist eher so ein bisschen meines Erachtens, und du siehst ja politisch, was alles passiert in der Welt, wo du sagst, es ist gut, wenn man einen gewissen Pott auf der Bank hat oder das Konto gefüllt ist. Mhm. Das gibt einem einfach eine Sicherheit. Verstehe. Und das sehen wir heute eben bei uns. Wir sehen verschiedene Trends in diesem Feinkostmarkt, in dem wir uns bewegen. Wir sehen der Alkoholrückgang, beziehungsweise der Konsum auch im Alkohol geht zurück momentan. Mhm. Und auch das lesen wir in der Presse. Ich sag mal, von meiner Oma, als ich die noch morgens gesehen habe, beziehungsweise abends, hieß es immer so ein Viertel Lehmberger am Abend, das hält dich am Leben. Das macht dich noch frischer, als du bist. Mhm. Und wenn du heute mal dieses Jahr, ich glaube Q1, gerade die Zeitung aufgeschlagen hast, da kam eben jedes Glas Wein, kann Krebs erregen. Und das ist natürlich schon mit vielen Parametern, in sehr vielen gesellschaftlichen Schichten hat sich das verändert. Wir sehen natürlich dann einmal die Menschen, die länger gesund leben wollen. Also auch Longevity ist ja ein Trend, der dazu führt.
Wir sind
ja
auch, klar.
Wir haben aber auch junge Menschen, die sagen, wir wollen oder wir verzichten freiwillig auf Alkohol, weil es tut uns nicht gut. Das merken also auch schon junge Menschen. Das ist auch so ein Corona-Effekt, der momentan kommt. Wir haben aber auch natürlich junge Menschen, die in ihrer Social-Media-Welt sind, die jetzt sagen, hey, ich habe gar keine Lust, dass irgendein Bild von mir, wie ich auf dem Boden liege oder wie ich irgendwas Blödes sage, wie das jetzt in der Online-, in der medialen und digitalen Welt kursiert.
Kann ich ja nachvollziehen. Aber ihr macht ja nicht nur Alkohol, sondern darüber hinaus habt ihr ein sehr diversifiziertes Segment. Also wenn das eine, will ich mal so sagen, ein bisschen weniger wird, dann zieht es vielleicht in anderen Segmenten an. Ist es so?
Ja, das ist so.
Und zwar in welchen?
Ja, natürlich in der Longevity-Welt. Ja, also es zieht in dieser ganzen, also wir nennen das Wellbeing, weil die Menschen einfach mehr darauf achten, was sie essen. Ja. Ist das gut für ihren Körper? Tut es ihnen gut? Und da haben wir schon vor 15, 18 Jahren so unser Know-how aus Asien mitnehmen können. Wir hatten in Asien, ich glaube, unser erstes Geschäft 2006, das erste in Hongkong, wo ich da war. Und dann habe ich meinen Franchise-Partner gesagt, Jungs, ihr verkauft so viel Essig, aber kein Öl dazu. Ihr seid einfach schlechte Verkäufer. Weil, was machst du damit? Weil natürlich brauchst du zum Essigen Öl. Und die sagen, nein, du bist einfach jemand, der uns nicht versteht. Ach so. Weil bei uns in Asien ist Essig eben bekannt als Gesundheitsmittel. Und nicht als Genussmittel. Und wir nehmen Essig jeden Morgen zu uns. Und unser Essig schmeckt eben am besten. Ja, aber kein Mensch braucht Öl bei uns. Nicht für den Salat. Ja, und so haben wir dieses Know-how natürlich auch ein bisschen mit zu uns getragen, wo wir heute wieder drauf aufbauen und sehen eben unsere Essigöl und Feinkost. Also schon der kleine Luxus, würde ich mal sagen, den man sich auch noch gönnt.
Ja, klar.
Das ist deutlich auch im Wachstum mit drin. gleich mit der alkoholfreien Drinks, die wir noch anbieten.
Ja, da hat sich auch tatsächlich jede Menge geändert. Früher hieß es ja auch immer, dein Auto kriegt ein besseres Öl als du selbst, sozusagen auf dem Salat. Ist ja an sich auch positiv und ihr profitiert auch davon. Aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen, ihr habt ja mittlerweile als Franchise-Geber einen globalen Markt, wenn man das so sehen möchte, und seid einer der erfolgreichsten Franchise-Geber in Deutschland. Das Thema wird für die Menschen da draußen aus vielerlei Sicht relevant sein. Nicht nur quasi als derjenige, der reingeht und was kauft, sondern wir sprechen jetzt auch über diejenigen, die zu euch kommen und einen Laden eröffnen. Letztendlich ist das ja auch euer Business, ja? Wie steht es denn jetzt momentan um die Leute? Bös gesagt, viele Menschen suchen jetzt auch einen neuen Job.
Natürlich. Das ist momentan in der gesamten Franchise-Welt. Ich bin ja noch im Vorstand des Deutschen Franchise-Verbands mit tätig. Und das ist keine Überraschung. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir irgendwie jetzt eine Krise erleben in Deutschland. Und wir haben eben immer gesehen, in Krisenzeiten eben jetzt, und wir haben es ja vorhin mit dem Sparthema auch gehabt, ist natürlich die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, ein Wagnis einzugehen, natürlich geringer, als es sonst der Fall ist. Wenn alles um dich, die Rahmenbedingungen stabil sind, also erfährst du eine Stabilität aus deinem Alltag, also sozial, aber natürlich auch aus deinem Arbeitsalltag, dann bist du natürlich deutlich offener, links und rechts zu schauen, ja, was kann ich denn aus dieser Sicherheit, aus dieser Stabilität mit mir selber machen? Nö. Und das sehen wir natürlich momentan auch, dass sich weniger Menschen dazu bereit erklären, sich selbstständig zu machen. Und wie du sagst, wir sind ja 99,5% im Franchising unterwegs weltweit. 0,5% ist unser eigener Laden in Waldburg, den wir im Griff haben. Aber das ist natürlich ist das unser Hauptgeschäftsmodell. Und wir verkaufen ja exklusiv unsere Waren an unser Franchise-System, an unser eigenes.
Was glaubst du oder was weißt du, warum seid ihr einer der erfolgreichsten Franchise-Geber? Was unterscheidet euch von anderen?
Ich meine es zu wissen, dass wir einfach als Familienunternehmen in dieser Franchise-Welt auf Augenhöhe spielen mit unseren Partnern.
Also wir Partner sind die
unsere Franchise. Genau, unsere Franchise-Partner stehen im Laden und wir sind da sehr transparent und ehrlich von vornherein. Wir sagen von außen, wie du es eigentlich auch gesagt hast, wenn du von außen zu uns reinkommst, dann sind wir so in Amerika, sagen wir, the candy shop for grown-ups. Da kommst du rein, das ist eine Fantasiewelt, das ist bunt und deine Augen werden wie als Kind größer damals. Ja, und da kann ich ja alles irgendwie schmecken, probieren, riechen. Wir machen das mit Alkohol natürlich. Dann also für die Erwachsenen. Und da sagen wir aber auch ganz offen von vornherein, das ist eben diese Außenbetrachtung, das ist schön, aber es ist am Schluss Arbeit. Und ich glaube, diese Transparenz, die wir von vornherein in diesen Prozess geben, zu sagen, ja, du kannst erfolgreich sein, du kannst selbstständig erfolgreich sein, wir sind dein Rückgrat für deinen Erfolg, aber du bist verantwortlich vor Ort mit allen unseren Tools, mit allen unseren Werkzeugen, um eben diesen Erfolg zu bekommen und zu erwirtschaften.
Ich glaube, dass da bisweilen auch die Erwartungshaltungen auseinanderklaffen können. Ja? Also von wegen, ich stelle mich einfach in den Laden rein und man kümmert sich um alles. Ich habe ein Sortiment, ich habe im Prinzip alles, was ich brauche und die Kunden kommen von selbst. Wie räumst du dann mit solchen Erwartungen auf oder ist es tatsächlich so?
Nein, die Zeiten sind vorbei. Wir haben das tatsächlich, und ich erinnere mich noch an die ersten Eröffnungen, als ich mit meinem Vater immer rausfahren durfte. Mit einem Lastwagen haben wir den ganzen Ladenbau dann noch verladen. Das war unser Wochenende damals als Familie. Da haben wir den Laden eröffnet und noch 2 Stunden vor Eröffnung standen Menschenschlangen vor diesem Laden, weil es einfach so was Neues war. Ja, und jetzt musst du natürlich fairerweise sagen, die Zeiten haben sich verändert, Innenstädte haben sich verändert, aber natürlich Einkaufsverhalten hat sich verändert und du musst eben heute nicht mehr in die Stadt gehen, um ein Produkt zu kaufen. Und natürlich, wir haben auch die neuen Bewerber für ein Franchise bei uns, die müssen harte Praktikas machen in den Geschäften. Und die merken dann schon auch so schnell oder sehr schnell, der Erfolg ist schon der nicht nur das Beraten im Geschäft, sondern eben auch der Verkauf im Geschäft. Aber dann außerhalb dieses Geschäfts ist natürlich diese Klaviatur, die an Dinge, die wir machen können, natürlich enorm. Sei das Vernetzung, sei das B2B-Geschäfte, Firmengeschenke, seien das eben Integration in Vereine vor Ort. Ja, also alles so Dinge, wo eben den klassischen damaligen stationären Einzelhandel, Tante Emma Laden und Co. ausgemacht haben. Ja. Und das sind wir sehr transparent.
Ja. Was ja schon erstaunlich ist, ihr seid ja eigentlich ein Familienunternehmen, aber ihr seid sehr vielseitig unterwegs. Und wenn Außenstehende euch zum ersten Mal begegnen, dann kratzen die sich schon bisweilen an der Stirn und sagen so, was macht ihr denn sonst noch alles? Ja, also ich habe es ja nur marginal aufgezählt in der Anmoderation. Wie schaffst du es doch mit einem relativ übersichtlichen Team, muss man ja auch sagen. Es sind ja nur, aber doch 85 Leute, diese Komplexität auch organisieren zu können. Weil das sind ja bisweilen auch völlig unterschiedliche Marktsegmente mit unterschiedlichen Logiken, Zielgruppen, Kommunikation und so weiter und so fort.
Ja, also ich glaube erstens mal, um das auch hier die Lanze von vornherein zu brechen, du brauchst mit so einem kleinen Team, wir sind in der Verwaltung, das heißt alles rund um Franchise, was ja ganz, wie du sagst, ist eine ganz andere Welt, hin zu Produktmanagement, über die Buchhaltung natürlich, Marketing, Social Media, Online-Shop, E-Commerce, dementsprechend, du brauchst, da sind ja gerade mal 17 Leute. Ja. Mhm. Vollzeit, das ist ja gar nichts. Das heißt, das Erste, was du brauchst, sind erstmal sehr gute Leute, ja, die wirklich arbeiten, also die wirklich auch wegarbeiten, aber auch das Verständnis dafür
nicht
haben,
nur da sind, sondern auch was schaffen.
Genau, und das merkst du in so kleinen Teams sehr unmittelbar. Ja, wer performt, ja, wer findet sich da auch selber oder wer verliert sich da auch vielleicht. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, wir sind, ich bin es ja mein ganzes Leben lang gewohnt. Mhm. Und für mich ist das eigentlich gar keine Komplexität. Aber wenn ich mit anderen Leuten spreche, auch die zu uns kommen, auch so gerade Franchise-Bewerber, die das erste Mal in unseren Hallen sind, wir haben ja eine Produktion, also wir produzieren wirklich selber, wir stellen ja selber auch aus regionalen Streuobstwiesen Apfelsaft her, den verarbeiten wir zu Cidre, den verarbeiten wir zu Apfelbalsamessig und das machen wir mit ganz vielen Dingen in unserer Produktion. Wir sind auch Großhändler, wir kaufen also auch neben Weine, kaufen wir aber natürlich schottische, irische Whiskys und mit ein. Wir sind eben Franchise-Geber. Das ist nochmal ein ganz anderes Marketing, das ist eine ganz andere Betreuung. Dann sind wir E-Commerce-Betreiber. Ja, wir haben also auch Performance-Marketing-Menschen mit dabei, Social-Media-Menschen, die da an unsere Seite stellen. Wir haben das ganze Marketing-Endkunden, ja, was da reinfällt. Wir haben auch Marketing-Produktmanagements unseren Franchise-Partnern, weil die müssen ja kaufen bei uns. Und das sind jetzt mal, es fehlen noch mal 2, 3. Sorry, wenn ich jemand vergessen habe. Aber das ist natürlich Store-Design. Also wir machen ja natürlich auch das ganze Ladenbau, Ladendesign mit. Es sind viele Themen.
Viele Themen und wenn du das Ganze so erzählst, dann klingt das ja alles nach Größe, nach Professionalität und letztendlich auch nach permanenten Erfolgen. Ja? Ich glaube, es ist einfach auch mal wichtig, darüber zu sprechen, was Voraussetzungen auch für Erfolge sind, nämlich auch Niederlagen. Du hast 2011 das Geschäft übernommen von deinem Papa. War das für dich von Anfang an klar?
Erstmal muss ich sagen, weil die immer zu kurz gerät, die Person, ich habe es übernommen von meinem Papa, aber natürlich auch die Funktion meiner Mama, ja, weil meine beiden Eltern sind Gründer, ja, wobei ich glaube in den früheren Zeiten war natürlich die Gründerin effektiv, also meine Mutter, ohne die der Erfolg des Geschäfts dann nie zustande gekommen wäre, wie wir heute dastehen. Deswegen glaube ich, mein Vater hat zuerst abgegeben und hat mir auch die kompletten Anteile abgegeben und meine Mutter dementsprechend aber auch ein bisschen später. Trotzdem in der Funktionalität heute verbinde ich natürlich schon irgendwo auch beide, die das damit mitgestartet haben.
Und für dich war das klar, das dann auch zu tun?
Nein, gar nicht. Ich habe sehr früh den Weg eingeschlagen, aber einfach auch so ein bisschen, es waren ganz andere Zeiten wie heute. Viele kennen das auch noch. Ich habe ja mit 16 mein erstes Praktikum gemacht in einer schottischen Whisky-Distillerie.
Ja, 16, oder?
Ja, mit 16.
Anfang, was weiß ich was.
Das Leben fängt da irgendwie an. So, und war dann 4-5 Wochen Isle of Arran bei der neuen Distillerie, die aufgemacht hat, weil ich mit meinem Vater 2-3 Jahre früher da durchgetourt bin, um Whisky zu finden. Mhm. Und dann hat mein Vater mich da irgendwie vermittelt, wie auf so einer Brautschau, zu sagen, hey, guck mal, mein Sohn, der braucht Arbeit. Ja, und er hat gesagt, ja, cool, den nehmen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da hoch. Und so bin ich sehr früh da reingekommen in das Thema. Und nach meinem Abitur, klassisch damals, es war halt jeder Zweite, der hat gefühlt BWL studiert. Und ich sage eben, was soll ich denn jetzt auch noch? Ich habe keinen tollen Notendurchschnitt, ja, einen NC, um da jetzt richtig gut zu studieren, schaffe ich auch nicht. Ja. Aber ich bin den Weg eben schon gegangen und habe dann am Schluss Weinbau und Getränketechnologie studiert.
Ach, was soll ich?
In Geisenheim und bin dann natürlich so schon rein. Wir haben ja von Anfang an 1994, wir haben ja schon in unserem Weinkauf, meine Schwester und ich, haben da schon immer mitgeholfen, jeden Freitag, Samstag Pfand.
Die Schwester sehen wir im Hintergrund ganz rechts, war die jetzt gerade ganz genau.
Sie kommt da immer, haben wir da schon angefangen. Ich kannte ja das Unternehmen schon in- und auswendig. Ja, also von Kommissionieren, Flaschen verpacken, abpacken, im Verkauf stehen. Ich bin dann trotzdem nach dem Studium nach Asien gegangen und habe dort 4 Jahre gearbeitet für einen der weltgrößten Einzelhändler und Großhändler. Mhm. Auch total dankbar. Zwar in einer Position, die ich nie erwartet hätte, weil ich habe dann irgendwann gesagt...
Welche war das?
Ich war Einkäufer für Dairy and Frozen, für die größte Supermarktkette. Das heißt, ich habe auf einmal Milch, Käse und Tiefkühlprodukte eingekauft.
Oh, ja. Ja, aber sicherlich auch eine spannende Erfahrung, weil du ja. Einerseits natürlich verschiedene Perspektiven eingenommen hast, aber auch das Thema Internationalisierung oder beziehungsweise auch internationale Erfahrung ist ja auch von strategisch immanenter Bedeutung bei euch. Und letztendlich sind da auch die ein oder anderen Fettnäpfchen, vielleicht auch Niederlagen vorausgegangen vor eurem Erfolg. Ja. Ich hatte es vorhin anmoderiert, wir werden gleich über das Thema sprechen. Ja. Im zweiten Teil von Chefsache, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Thomas Kiedelen, der Mann, der hinter vom Fass steht. Wir waren im ersten Teil gerade noch darauf eingegangen, wie so ein bisschen auch deine persönliche Vita war, hin zu dem Geschäft. Du hattest noch berichtet, du warst ja in Asien und dann hatte dich dein Vater angerufen, richtig?
Genau. Irgendwann war mein Vater in dem Alter, wo er sich über die Rente bzw. über seinen Ruhestand Gedanken gemacht hat.
Wie alt war er denn da?
Mein Vater war damals 64.
Okay.
Ja, und ich hatte eine ganz gute Karriere dann in Asien oder in Hongkong und war dann auch verantwortlich für ein paar Märkte dafür, für die Gruppe, für die ich gearbeitet habe. Und er rief mich an, genau zum richtigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie er das wusste, aber genau zum richtigen Zeitpunkt meinte Thomas, wie sieht's aus? Er wird so gerne zwei Jahren würde er gerne in den Ruhestand gehen, ob ich zurückkomme. Aber keine Angst, und das war ihm sehr wichtig, er hat gemeint, keine Angst, keine Sorge, Thomas, du enttäuschst mich nicht, wenn du nicht kommst. Ich verkaufe das Unternehmen, du bekommst da deinen Anteil, ist alles gut. Mach dir Gedanken drüber, gib mir Bescheid in den nächsten 5-6 Monaten, wie du dich entscheidest. Natürlich würden wir uns aber freuen, wenn du das machen würdest. Ja, und dann, long story short, here I am.
Und hast es gemacht, ja. Letztendlich, das eine ist ja, was Bestehendes zu übernehmen, aber letztendlich, du kommst ja auch mit eigenen Ideen, letztendlich auch mit einer eigenen Strategie um die Ecke. Und gerade die letzten Jahre konnte man ja auch sehen, ihr seid unfassbar stark auch international gewachsen. Warum war denn das aus deiner Sicht die richtige Strategie?
Ich muss vielleicht dazu anfügen, als ich kam, waren wir schon international sehr breit aufgestellt. Wir haben das 3-4 Jahre noch weiter durchgezogen und hatten aber irgendwie nie nachhaltigen Erfolg. Wir waren zwar da und immer ganz toll zu sagen, boah, vom Fass, wir sind da in 20 Ländern, ja, aber was eben niemand sieht, in wie viel bist du wirklich erfolgreich, beziehungsweise in wie viel kannst du denn wirklich ein erfolgreiches Wachstum für die Zukunft mitwirtschaften. Ja. Und was ich gemacht habe, war die ersten 4-5 Jahre Gas gegeben. Vielleicht davor, mein Vater kam, wir waren zu dritt im Vorstand und wir hatten gar keinen Plan. Wie ist denn über so eine Generationsübergabe? Wie funktioniert das? Und mein Vater und ich, wir sind gute Freunde. Und er meinte, ja, Thomas, jetzt kommst du ins Unternehmen. Und das war der gesamte Plan.
Und das war der Prozess.
Den man hat. Das war der Prozess. Ja. Und dann war ich da drin, war der Jüngste im Vorstand. Dann habe ich gesagt, du, was mache ich jetzt hier überhaupt? Weil mein Vater hatte noch 2 Jahre Vorstandsvertrag. Und dann sagt er, Thomas, ja, du bist der Jüngste, du machst IT. Ja. Und dann sage ich,
weil das ist halt so junges Zeug halt.
Ja, genau, das schaffen ja die Jungen. Er hat ja auf mich gewartet, um IT zu machen, weil er selber ist jetzt auch zu alt. Ja, und das war, kannst du dir vorstellen, sehr chaotisch, die ganze Geschichten, die dann kamen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann relativ die ersten Jahre, ich war jede Woche im Flugzeug und ich fand es sehr geil. Verstehst du? Also Jugendliche und damals hier auch Oberschwaben und Hongkong vielleicht auch noch mit rein. Dann jede Woche, boah, jetzt fliegst du nach Amerika und hier ist ein Feuer zu löschen in Brasilien, hier ist ein Feuer zu löschen hier drüben. Und es war eine gute Zeit. Also es hat ja total Spaß gemacht. Aber irgendwann kam so die Erkenntnis, ey, ist das nachhaltiges Wachstum, sieht anders aus. Ja. So kann ich das auch nicht lang betreiben und weiter. Also haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf unsere Kernmärkte, weil da haben wir eigentlich am meisten Potenzial. Und so haben wir eigentlich Marktanteile verloren, im Ausland sehr stark sogar, sind jetzt aber dafür mit gleichem Umsatz wie vor 4 Jahren deutlich stärker. In unseren Dachmärkten haben wir gestärkt und bauen jetzt das Ausland wieder auf.
Ja. Eine spannende Erfahrung hast du ja auch zum Thema USA gemacht, schon vor einigen Jahren. Viele Unternehmen überlegen sich ja jetzt gerade aktuell, wie auch immer, in die USA zu kommen und dort Strukturen und Produktionen und wie auch immer aufzubauen. Was war dein Learning in den USA?
Ich habe damals aus vielen Gründen unseren Franchise Master aufgekauft, weil ich gesagt habe, hey klar, jung und mega Typ, ja, das kann ich besser als der Amerikaner, mit einer Organisation, die keinesfalls bereit war für diesen Schritt, mit Prozessen, die keinesfalls da waren, dass wir jetzt hätten noch eine Zweigstelle seriös in Amerika hätten aufmachen können. Cool. Und ich glaube, das lief auch katastrophal. Ja, also das war wirklich eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens, mit schlaflosen Nächten. Du bist gerade von Asien irgendwo im Call abends, dann kommt Amerika nachts um 3 und du musst ja für alle da sein, irgendwie auch als Inhaber. Das war eine Katastrophe und das größte Learning war, wir hatten ein Fremdmanagement eingesetzt. Die konnten auch gar nichts dafür. Und mein größtes Learning war dabei eben zu sagen, natürlich die Organisation und Struktur in deinem Kernmarkt um den Kirchturm, sagt man gern, die müssen erstmal passen. Und ich kann nur im Ausland eröffnen, wenn ich selber darüber gehe, um das zu eröffnen, oder einer meiner vertrautesten Mitarbeiter.
Warum?
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, das Vertrauen, habe ich gesagt, aber auch Werte. Du willst ja eine Firma da drüben aufbauen, die ja eigentlich die gleichen Werte verkörpert, wie wir es machen hier. Mhm. Und du willst nicht darüber kommen, die ja auch wieder Franchise machen und ganz andere Wertestrukturen, mit denen wir gar nichts zu tun haben, ganz andere Praktiken vollziehen, die vielleicht auch eher unfair sind, weil sie eben irgendwas ihre KPIs durchboxen müssen, wo wir eben klassisch als Familienunternehmer sagen, der ich vor Ort bin, der sagt, hey, so ist es halt, aber keine Angst, wir machen ganz normal weiter mit euch, guck mal, hier ist ein Plan, wie wir das Ganze schaffen können, lass uns jetzt momentan nicht über eine wirtschaftliche Situation zu sehr nachdenken, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sind wir da.
Thema Werte wird ja immer wieder diskutiert, ja, vor allen Dingen dann in Zeiten, wenn es besonders gut läuft für so ein tolles Unternehmen und super Kultur und so weiter. Wenn es nicht so doll läuft, ja, dann werden viele Werte in den Papierkorb sozusagen gekippt. Ja. Für welche Werte steht ihr und wie zieht ihr das auch tatsächlich durch? Und vor allen Dingen, wie könnt ihr sicherstellen, dass die anderen das auch leben?
Ja, ich glaube, das eine, was wir auch als internationales Unternehmen sein müssen, ist Respekt. Sicherlich einer unserer größten Werte ist Respekt gegenüber jedem. Wir haben sehr groß dieses Thema Neugier, ja, gerade immer auch, wenn es um neue Innovation geht, im Markt Neugier zu entdecken. Wir haben, ich finde es immer ganz schön, auch gerade im familiären Bereich zu sagen, Frohsinn. Ja, wir müssen uns auch freuen können und nicht immer nur kritisch irgendwie
auch, in die auch Vergangenheit in düsteren schauen. Zeiten, ja.
Gerade in düsteren Zeiten musst du eigentlich nach Auswegen suchen und die dann eigentlich jedem verständlich machen und sagen, guck mal, das ist jetzt zwar, wie es ist, das ist nicht gut und hier sind Fehler auch passiert, aber hier ist das Licht am Ende des Tunnels, da wollen wir hin und wenn wir da sind, dann wird es richtig mega für alle. Ja, und diesen Drive, den musst du natürlich jeden Tag da auch predigen, ich komme zu jedem Tag, weil ich bin dann auch ein Mensch. Ja, und ich merke es selber an mir, je weiter ich mich entferne von diesem Zukunftsgedanken, desto mehr ziehe ich mich zurück. Und desto mehr bin ich auch gar nicht mehr bei den Menschen dran. Und das ist ein großes Problem, das ich an mir selber auch sehe. Zu sagen, nee, ich muss eigentlich gerade in den Krisenzeiten für die Menschen da sein. Weil da brauchen sie mich eigentlich am meisten, um eben auch zu sagen, guck mal, oder in dieser Gemeinschaft, die wir sind als Team, zu sagen, hey, da vorne, ja, das dahin marschier mal.
Ja, ich sag mal so, Hut ab vor deiner Selbstreflexion. Ist nicht selbstverständlich, muss man auch sagen. Also gerade auch zu erkennen, ich muss jetzt an mir arbeiten, damit ich dann mit anderen zusammenarbeiten kann. Gab es da so einen Moment, wo du das erkannt hast für dich?
Nee, ja, also weil ich einfach total unzufrieden bin. Und wie du sagst, das Thema Erfolg, das heißt, du liest dann ja, ich lese jetzt nicht so viel über vom Fass, aber auf einmal hörst du dann, boah, ihr seid ja erfolgreich, Erfolg, und ich denke mir innerlich, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Wir sind schlecht. Hier fehlt uns das. Ich bin ja immer in dieser permanenten Kritikerwelt für mich selber. Und das ist ja mein inneres Ich.
Ja, aber das ist Unternehmertum, das unterscheidet letztendlich auch ein Unternehmer von vielleicht einem Angestellten.
Zu einem gewissen Ja ist es, 100%, aber ich glaube, es wird irgendwann aber auch mal emotionalen Schaden anrichten bei mir und bei meinem Umfeld. Und ich glaube, das, was die wenigsten, das ist Familienunternehmertum. Natürlich ist jedem bekannt, gerade wenn eine Familie operativ mitarbeitet, ist, glaube ich, jedem bekannt, ja okay, das Unternehmen gehört der Familie, aber ich glaube, was die meisten unterschätzen, ist, dass dem Unternehmen auch die Familie gehört. Ja. Und was dann in der was dann bei uns in der Familie abläuft, ja, wo wir drüber streiten, diskutieren, das verfolgt uns ja bis nach Hause. Ja, wir setzen nicht die Mütze ab, ja, und sagen, ja, guck mal, jetzt sind wir zu Hause, sondern da geht's eigentlich erst rund, ja, und dann gehst du deprimiert ins Bett, dann machst du schweißgebadet auf und ich sag, ich muss was ändern. Und meistens liegt der Fehler eben offensichtlich bei einem selber, ja, offensichtlich vielleicht woanders, aber ist meistens bei mir selber, ja.
Wir sind so langsam schon am Ende der Sendung, auch wenn ich mich sehr viel länger noch mit dir unterhalten würde. Was treibt dich am Ende an? Ja, was hast du für ein Big Picture? Die einen möchten zum Mars fliegen, die anderen möchten, was weiß ich, was machen. Was ist dein Bild, was dich jeden Tag auch wirklich aufstehen lässt und genau durch solche Zeiten auch durchlaufen lässt?
Ich finde die Erde einen sehr attraktiven Planeten. Ja, und bin auch der Meinung, es ist wert, es zu erhalten. Wir haben gar nicht über unsere Nachhaltigkeitsthemen gesprochen. Strategie, wie du sagst, sind viele Dinge.
Aber allein das wäre schon eine eigene Sendung wert, weil es wäre extrem stark unterwegs. Ja, okay.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben zum einen KPIs und zum anderen emotionale Themen. Die emotionalen Themen bei mir ist, ich will das mir anvertraute Kind, jetzt ist es mein Kind, das war mein Bruder vom Fass, jetzt ist es mein Kind, will ich so entwickeln in den nächsten 5 Jahren, 10 ist schon wieder hart zu sagen, in den nächsten 5 Jahren, dass dieses Kind auf eigenen Beinen steht, ohne meinen operativen Einsatz. Mhm. Weil das hat viel mit Nachhaltigkeit wieder zu tun. Ich kann kein Unternehmen in dieser Größe führen, das mit mir fällt. Das geht nicht mehr. Mhm. Das war mal, das geht nicht. Dafür habe ich ein Megateam. Und das Zweite ist die KPIs. Wir wollen irgendwann in, ich sage mal, 6, 7 Jahren wollen wir 1.000 Verkaufsstellen haben.
Und wie viele haben wir jetzt nochmal?
Sag mir
mal,
wir haben momentan 250. Wir wollen uns nur vervierfachen. Okay. Wir wollen uns nur vervierfachen und haben dafür eine Agenda 2030 aufgesetzt, die wir jetzt akribisch verfolgen mit dieser Vision. Das sind wir, das können wir sein, das wollen wir sein und wir werden es sein.
Und welche Kompetenz wird deiner Meinung nach die entscheidende sein, um dieses Ziel zu erreichen?
Ich glaube, letzten Endes ist es immer noch, Mensch mit Digitalisierung zusammen zu verknüpfen. Also jetzt mal, viele reden, und das geht ja alles immer sehr lang, meine Erklärung, emotionale Intelligenz mit einer digitalen Intelligenz zu verbinden. Mhm. Ich glaube, das wird enorm wichtig für uns sein, weil sie uns einfach Prozesse, Abläufe komplett abnimmt und somit eigentlich auch einen sehr guten Drive mit reinbekommt für alles, was wir in der Zukunft benötigen. Letzten Endes ist es aber der Mensch, den wir brauchen. Und deswegen respektieren wir auch nach wie vor alle Menschen und wertschätzen die genauso, wie es verdient haben.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du hier warst. Thomas Killen. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Bei uns geht's gleich wieder weiter im Programm. Also bleiben Sie dran und wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und vielleicht auch mal einen guten Appetit. Tschüss.